Hey, das ist der Predigt-Podcast der MGE Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß.
Zwei Gedanken dazu. Erstens, Geistesgaben sind dafür da, dass wir sie benutzen. Sie sind nicht dafür da, dass wir einmal irgendwas Tolles erlebt haben mit dem Heiligen Geist und dann diese Erfahrung in unser Tagebuch eintragen, dieses Tagebuch in einen Bilderrahmen packen und uns jedes Mal darüber freuen, wenn wir vorbeilaufen. Nein, Geistesgaben sind zum Benutzen da. Genauso wie Autos geschaffen wurden, um sie zu benutzen. Auch wenn schöne Oldtimer vielleicht in der Tiefgarage besser aufgehoben sind, tut es mir trotzdem sehr leid für dieses Auto, weil es nicht benutzt wird. Und so ist es mit jeder Geistesgabe, die verstaubt in der Besenkammer deines Lebens. Geistesgaben sind dafür da, dass man sie benutzen kann. Wenn du schon mal in Sprachen gebetet hast, aber es seit Monaten oder Jahren nicht mehr getan hast, will ich dich dazu ermutigen, benutze die Gabe, die Gott dir schon einmal geschenkt hat. Wenn du schon einmal erlebt hast, dass Gott dich prophetisch gebraucht hat, will ich dich daran erinnern, er hat es schon einmal getan, er kann es wieder tun. Amen. Gaben sind dafür da, dass wir sie benutzen und sie sind zum Nutzen für andere da. Der Heilige Geist will durch dich ein Nutzen sein für den Glauben anderer Menschen, will den Glauben anderer Menschen durch dich bauen, will dich benutzen, um andere Menschen zu ermutigen. Du darfst nützlich sein und deswegen haben wir gerade vorhin auch alle gesagt, dass wir Diener sind, weil wir nützlich sein wollen für den Glauben anderer Menschen. Ich will heute Morgen auf zwei Geistesgaben im Speziellen eingehen, ist das Sprachengebet und die Prophetie. Die möchte ich heute so in den Fokus nehmen, weil die beiden zusammengehören. Es sind Sprachgaben, die der Geist Gottes uns schenken möchte. Und ich möchte dich aufklären über das, was sie können. Und dann will ich dich aufklären darüber, wie du sie bekommen kannst. Ist es gut? Come on. Sprachenreden, Zungenrede, Sprachengebet, verschiedene deutsche Worte, die wir dafür benutzen. Woher kommt das eigentlich? Also wenn du in den griechischen Text reingehen würdest, dann hättest du gerade vorhin in 1. Korinther 12 das Wort Glossae gelesen. Das kann im Griechischen Zunge bedeuten, aber es bedeutet auch Sprache. Ne? So wie wir es im Englischen auch haben. Du hast die Zunge, die Tongue. Alle Englischlehrer, bitte steinigt mich nicht für meine Aussprache. Ich kann das nicht aussprechen, dieses T am Anfang. Und du hast die Mother Tongue, die Muttersprache. Zunge, Sprache, gleiches Wort, gleiche Bedeutung. So ist es auch im Griechischen. Glossae kann Sprache und Zunge bedeuten. Und weil sich die Ausleger nie ganz sicher sind, was sie jetzt nehmen sollen, gibt es in der einen Bibel das Wort Sprachenrede oder Sprachengebet. Und in der anderen Bibel heißt es, dass der Geist verschiedene Zungen schenkt oder verschiedene Sprachen. Und wir wollen uns anschauen, was es mit diesen beiden Sachen auf sich hat. Prophetie und Sprachengebet. Und dazu einmal ganz kurz der Kontext von Korinth. An diese Gemeinde wird ja der Brief geschrieben, den wir gerade vorhin gelesen haben und wo wir uns gleich auch nochmal eine Textstelle anschauen wollen. Korinth, das liegt im antiken Griechenland und das antike Griechenland, das ist so die Hochburg der Spiritualität. Da gab es einen Tempel nach dem nächsten. Es war ein ganz großes Ding, ekstatische Erfahrungen, ekstatische Erlebnisse im Tempel zu haben. Ganz besonders die Priester der unterschiedlichen Gottheiten haben sehr stark auf das Thema Ekstase gesetzt. Und so das Aushängeschild des oberspirituellen Lebens Griechenlands damals war das Orakel in Delphi. Es war ein Apollon-Tempel, wo der Gott Apollon angebetet wurde. Und in diesem Tempel gab es eine Erdspalte. Und auf diese Erdspalte hat sich immer die Priesterin gesetzt und wurde durch Gase, die da aufgestiegen sind, in Trance gesetzt. Man ist sich nicht ganz sicher, ob da unten vielleicht irgendwie Crack oder Mond oder sonst irgendwas verbrannt wurde, was die Priesterin künstlich in Trance versetzt hat, oder ob da halt irgendwelche Gase wirklich aus der Erde freigesetzt wurden, die das entstehen haben lassen. Aber die Priesterin, die wurde dann komplett benebelt, die war stoned und hat dann auf diesem Gas oder was auch immer da rauskam, wilde Worte und wilde Sätze rausgehauen. Und dann gab es die Priester, die haben das mitgeschrieben, was diese Priesterin da gesagt hat. Und dann kam einmal im Jahr irgendwie der König oder ein anderer Machthaber zu diesem Orakel, hat dem Orakel eine Frage gestellt und dann haben die Priester das, was diese in Trance geratene Priesterin gesagt hat, ausgelegt und übersetzt. Und am Ende kamen eigentlich immer zweideutige Orakelsprüche raus, die immer gepasst haben, je nachdem, wie du sie halt ausgelegt hast. So, und das hatten die Menschen in Korinth vor Augen, als dann auf einmal der Heilige Geist in ihr Leben kam und sie erlebt haben, dass Gott ihnen prophetische Worte gibt, ihnen Dinge zeigt, die sie nicht selber sich ausgedacht haben, sondern der Geist Gottes ihnen eingegeben hat. Und sie wussten gleichzeitig, wie das Ganze da im Tempel in Delphi abläuft und in ihrem Tempel in Korinth, und waren der Überzeugung, dass wenn sowas in ihrem Glauben auch stattfindet, dann muss es nach außen auch ähnlich aussehen. Und deswegen war der Gottesdienst in Korinth ein heilloses Durcheinander. Wenn da jemand in Sprachen geredet hat, dann hat er versucht, so in Trance das irgendwie rüberzubringen, und eine Sprachenrede nach der nächsten wurde rausgehauen und eine Prophetie, ohne dass da was geprüft wurde, ganz viel zweideutig und ganz viel uneindeutig. Und deswegen schreibt der Apostel Paulus den Korinthern jetzt einen Brief und will sie aufklären darüber, wie der Heilige Geist wirkt und vor allem auch, wie der Heilige Geist abzugrenzen ist von dem ganzen spirituellen Zeug, was die Leute in Griechenland kannten. Und das Wichtigste, was Paulus dieser Gemeinde mitgibt, ist, der Heilige Geist wirkt nicht ekstatisch und chaotisch, sondern geordnet, und du hast Kontrolle über die Befähigung, die er dir schenkt. Und deswegen möchte ich einen Satz über diese Predigt heute schreiben. Der Heilige Geist will dich nicht überwältigen, er will dich bevollmächtigen. Der Heilige Geist hat keine goldene Zange, mit der er irgendwie deine Zunge nimmt und dann auf und abschlägt und dann kommen irgendwelche Worte raus. Und dann ist es entweder ein Sprachengebet oder eine Prophetie, sondern er möchte dich befähigen und du darfst entscheiden, wie du diese Gabe dann einsetzen möchtest und einsetzen kannst. Und lass uns jetzt gemeinsam diesen Bibeltext kommen, wo Paulus eine Einordnung gibt und wir dadurch auch lernen können, was das Sprachengebet und was prophetische Rede ist. 1. Korinther 14, die Verse 1 bis 5. Vielleicht noch einen kleinen Nebeneinschub. Ich habe das letzte Woche auch schon gesagt, Kapitel 12, 13 und 14 im 1. Korintherbrief, die bilden eine Einheit, die gehören zusammen. 1. Korinther 12 macht quasi die Theorie zum Heiligen Geist. 1. Korinther 13 setzt die Motivation für den Gebrauch der Geistesgaben fest, nämlich dass alles aus Liebe heraus geschehen soll und wir Geistesgaben nicht einsetzen, um irgendwie eine fette Show zu machen, um Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, um irgendwie als Superapostel gefeiert zu werden, sondern um Menschen zu dienen und um Menschen zu einem Nutzen zu sein. Und dann kommt nach Kapitel 13, Kapitel 14, wo es ganz praktisch wird und Paulus dann Anweisungen gibt, wie wir Geistesgaben im Gottesdienst leben dürfen und aber auch leben sollen. Und direkt nach Kapitel 13 kommt also jetzt dieser Vers, mit dem ich starten werde. Die Liebe soll also euer höchstes Ziel sein, strebt aber auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt. Vor allem danach, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen redet, dann spricht er nicht zu Menschen, denn niemand versteht ihn. Er spricht zu Gott, und was er durch Gottes Geist redet, bleibt ein Geheimnis. Wer aber eine prophetische Botschaft von Gott empfängt, kann sie an andere Menschen weitergeben. Er hilft ihnen, er tröstet und ermutigt sie. Wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Wer aber in Gottes Auftrag prophetisch spricht, stärkt die ganze Gemeinde. Ich will schon, dass ihr alle in unbekannten Sprachen redet. Und da bin ich einer Meinung wie Paulus. Ich wünsche mir auch, dass so viele Menschen wie möglich in der Ekklesia Peine in Sprachen reden können. Weil ich glaube, dass es ein absolutes Geschenk ist, das wir nutzen dürfen, aber dazu gleich mehr. Aber noch besser wäre, ihr könntet alle in Gottes Auftrag prophetisch sprechen. Dahinter setze ich es auch einmal ein Amen. Hast du auch einen Amen dazu? Hey, in Sprachen reden, come on, Jesus, wir empfangen es. Aber Prophetie, gerne noch mehr. Es ist wichtiger, als in unbekannten Sprachen zu reden, also im prophetischen Auftrag zu reden, ist wichtiger, als in unbekannten Sprachen zu reden, es sei denn, das Gesprochene wird übersetzt, damit die ganze Gemeinde einen Gewinn davon hat. Alright, wir schnappen uns mal die Zungenrede und das Sprachengebet. Was ist das? Ich habe eine kleine Definition mitgebracht. Sprachengebet ist ein vom Heiligen Geist geschenktes Gebet oder ein Lobpreis zu Gott in einer Sprache, die der Sprecher nie gelernt hat. Und beim Sprachengebet ist in der Regel der erste Adressat immer Gott. Es ist immer ein Reden hin zu Gott. Es ist eine Gebetsform, wo wir in Beziehung mit Gott sprechen. Und Paulus sagt es auch in diesem Bibelvers, niemand sonst versteht es. Wenn ich es hier anfangen würde, in Sprachen zu beten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr alle keinen Plan davon habt, was ich gerade sage. Und deswegen sagt Paulus, ey, lass das von der Bühne, richte das nicht an Menschen hauptsächlich, weil es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Es ist eine Gebetsart, eine Gebetsform, wo wir Geheimnisse zu Gott sprechen können. Und das kann entweder eine Sprache sein, die es tatsächlich auf dieser Erde hier gibt, die du aber nicht gelernt hast und die einfach aus dir rauskommt, weil der Heilige Geist dir Worte eingibt, die du aussprechen kannst. Oder es ist eine himmlische Sprache, die wir so auf dieser Erde nirgendwo finden, die Gott uns schenkt, die niemand versteht, außer er selbst. So, wofür ist es da? Was ist das Ziel des Sprachengebets? Zuallererst ist das Sprachengebet eine Gebetsgabe, die wir in der Beziehung zu Gott, unserem Vater, zu Jesus einsetzen, um Beziehung zu leben. Wir erweitern damit unser Gebetsleben und was Paulus uns mitgibt im 1. Korintherbrief Kapitel 14 ist, wenn wir in Sprachen beten, dann bauen wir uns selbst, wir stärken unseren Glauben, wir stärken unser Glaubensleben. 1. Korinther 14, 4, wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben. Es hat Auswirkungen auf mich, wenn ich in Sprachen bete. Es hat Auswirkungen, wenn ich zu Gott in Geheimnissen spreche, die ich mir nicht ausgedacht habe, aber die der Geist Gottes mir eingegeben hat. Judas Vers 20 hat diese Aufforderung an die Gemeinde. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben. Und dann kommt hier eine Satzkonstruktion, die man so übersetzen könnte, indem man ein Indem einsetzt, indem ihr im Heiligen Geist betet. Baut euren heiligsten Glauben, indem ihr im Heiligen Geist betet. Du stärkst deinen Glauben, wenn du in Sprachen betest. Du verbindest dich im Sprachengebet mit dem Herzschlag Gottes. Du machst dich eins mit seinem Willen. Und Sprachengebet setzt dann einen Prozess in Gang, der dich stabiler, der dich resilienter macht für das, was außen auf dich einströmt. Und gleichzeitig ist eine Sache, die ich schon so oft erlebt habe, Sprachengebet macht dich gleichzeitig empfänglicher für das, was Gott zu dir reden möchte und was du vielleicht dann auch prophetisch weitergeben darfst. Es ist eine Gebetsform, in der ich zu 100% im Willen Gottes beten kann. Und weißt du, manchmal weiß ich nicht, wie ich beten kann. Manchmal bin ich bei meinen Gebeten am Ende und dann will Gott diese Gebetssprache der Zungenrede schenken, um uns in die Lage zu versetzen, beten zu können. Römer 8, Vers 26 bis 27. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. So, welche Schwachheit ist hier gemeint? Welcher Schwachheit nimmt der Geist Gottes sich an? Es geht weiter, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der Heilige Geist hilft mir zu beten. Wenn ich für Menschen bete und nicht mehr weiß, was soll ich alles noch an Segen über diesen Menschen ausbeten, dann kann ich anfangen, in Sprachen zu beten und bin der Überzeugung, dass es der Wille Gottes ist, weil es Worte sind, die der Heilige Geist mir inspiriert gibt und die ich aussprechen kann. Wenn ich Gott groß machen möchte im Lobpreis und ich an das Ende meines Vokabulars komme, weil kein Wort dieser Welt Gott vollkommen beschreiben kann, dann darf ich in der Geistesgabe des Sprachengebets unterwegs sein und ich darf Gott auf die heiligste und auf die vollkommenste Art und Weise anbeten und ihn erheben. Weil Sprachengebet die purste Form ist, wo wir im Willen Gottes beten können. Wenn du in Sprachen betest, betest du Gott an für seine Größe, für seine Heiligkeit, ohne dass du dir dafür Worte ausdenken musst. An einer anderen Stelle sagt der Apostel Paulus, dass wenn wir in Sprachen beten, unser Geist zwar aktiv ist, aber unser Verstand ausgeschaltet ist. Und ich weiß, das ist für uns Deutsche super schwierig. Ich weiß, es ist eine richtige Herausforderung, weil wir uns ja immer gut überlegen wollen, was wir so tun. Und wir sind ja absolut logikgetrieben und vom Verstand muss alles her Sinn machen. Ich meine, hey, Deutschland ist die Wiege der Aufklärung. Es muss alles vom Verstand herkommen für einen Deutschen, oder? Aber das Sprachengebet kommt eben nicht von unserem Verstand, sondern wird vom Geist Gottes eingegeben, inspiriert. Und wir können auf eine Art und Weise beten, die unseren Glauben stärkt, und die Gott anbetet für das, wer er ist. So, jetzt die dritte und letzte Frage. Wo beten wir in Sprachen? Wo benutzen wir diese Gebetsgabe, die Gott uns schenken möchte? Wann darf ich in Sprachen beten? Was muss das Setting sein? Setting Nummer 1, bete für dich selbst. Es ist die einzige Geistesgabe, die beschrieben wird, dass sie deinen Glauben baut. Alle anderen Geistesgaben werden beschrieben, dass es den Glauben der Gemeinde baut, dass es zum Nutzen der Gemeinde geschenkt wird, dass es gegeben ist, um den Glauben eines anderen Gläubigen zu pushen und nach vorne zu bringen. Nur beim Sprachengebet sagt der Geist Gottes, diese eine Sache habe ich reserviert, damit es den Glauben des Beters baut. Deswegen, wenn du alleine bist, bete in Sprachen. Und Paulus, er macht das so wunderschön und er sagt der Gemeinde, ey Leute, wisst ihr was, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Und das ist kein Modus, wo Paulus sich quasi hinstellt auf ein Siegerpodest und sagt, Freunde, ich bekomme dieses Jahr die Trophäe für das Meistersprachengebet. Der Wanderpokal ist freigeschalten. Mal gucken, wer ihn nächstes Jahr kriegt. Paulus gibt nicht an mit diesem Satz, sondern er möchte die Menschen in Korinth ermutigen und sagen, kommt, benutzt die Gabe, wenn ihr sie habt. Fangt an, in Sprachen zu beten, wenn Gott euch dazu befähigt hat und nutzt es, wenn ihr unter euch seid. Nutzt es, wenn ihr alleine seid. Hey, weißt du was, du kannst in Sprachen beten, wenn du beim Netto einkaufst. Du kannst in Sprachen beten, wenn du mit deinem Hund Gassi gehst und gerade seinen Kackhaufen aufhebst. Du kannst in Sprachen beten, während du in die Brote deiner Schulkinder schmierst und das Vesper fertig machst. Du kannst in Sprachen beten, während du in einem Meeting bist und eine wichtige Geschäftsentscheidung getroffen werden muss. Du kannst im Auto in Sprachen beten. Anstatt dass du dich auf den Fahrer vor dir aufregst, kannst du in Sprachen beten und Gott erheben für das, wer er ist. 2019 haben Marie und ich geheiratet. Wir waren in den Flitterwochen und wir dachten uns, es ist eine richtig gute Idee, aus dem Hotel rauszugehen, um mal zu gucken, wie die ganzen Locals so leben. Und zu den Locals gehörten auch wilde Straßenhunde. Die haben nicht wir uns angeschaut, die haben uns angeschaut. Und zuerst haben sie uns angebellt, dann sind sie uns nachgelaufen und dann irgendwann nachgerannt. Und in uns ist der Angstpegel so ganz langsam gestiegen und von dem coolen Ehemann, der ich sonst eigentlich so immer bin, ist nicht mehr viel über gewesen. Und dann haben wir angefangen, in Sprachen zu beten und wir haben unseren Glauben gebaut und gesagt, Gott, es kann heute noch nicht zu Ende sein mit unserem Leben. Es kann heute noch nicht zu Ende sein. Du hast noch so viel vor mit uns. Du hast prophetische Worte über uns ausgesprochen. Du hast gesagt, wir werden Pastoren in Peine sein. Das nehmen wir im Wort. Und wir haben in Sprachen gebetet und sind mutig in Richtung Hotel gelaufen und haben erlebt, wie der Geist Gottes so langsam Raum eingenommen hat und die Angst verschwunden ist. Wir haben trotzdem den ganzen Urlaub über weite Umwege um Straßenhunde gemacht. Aber du kannst in jeder Situation in Sprachen beten und damit deinen Glauben bauen und Jesus erheben. Und weißt du, das Coole ist ja, du kannst es beim Spazierengehen machen, selbst wenn dir andere Menschen über den Weg laufen. Denn es könnte ja einfach sein, dass du eine ausländische Sprache gerade sprichst und mit jemandem telefonierst. Ich gehe gerade jeden Morgen spazieren und ich versuche jeden Morgen beim Spazierengehen in Sprachen zu beten. Und ich habe meistens auch noch irgendwie einen AirPod drin, weil ich davor mir einen Podcast angehört habe. Ist doch egal, was Leute um mich herum denken. Es laufen so viele weirde Menschen rum, die vor sich hin lästern und vor sich hin brummeln oder mit irgendwelchen anderen Menschen telefonieren. Dann bete ich halt in Sprachen und telefoniere mit Jesus. Also bete für dich selbst. Zweite Sache, du darfst, wenn du für andere Menschen betest, darfst du auch in Sprachen beten. Du darfst deinen Glauben bauen, du darfst deinen Glauben stärken, wenn du gerade für einen Menschen betest und die Hände auflegst. Und weißt du, was ich immer wieder erlebe? Ich erlebe immer wieder, dass wenn ich die Hände auflege in Sprachen für eine Person bete, die vor mir steht, dass Gott mir, währenddem ich in Sprachen bete, er mir einen prophetischen Eindruck schenkt, den ich dann weitergeben kann. Und weißt du, warum ich das darf? Ich darf das, weil mein Adressat während meiner Gebetsphase Gott ist. Es ist nicht die andere Person, es ist Gott. Und dann richte ich verständliche Worte an mein Gegenüber. Denn Paulus sagt in diesem 1. Korinther 14 Kontext eine Sache. Und er sagt, ey, wenn du in Sprachen beten kannst in der Gemeinde, dann schweig lieber, wir brauchen davon nicht so viel. Warum? Wir brauchen Verständliches, was Menschen aufbaut. Wir brauchen Verständliches, was Menschen mit nach Hause nehmen kann. Und die Frage ist da immer, wer ist der Adressat an der Stelle? Ist der Adressat Gott oder ist der Adressat der Mensch? Wenn ich mit anderen Menschen bete, ihnen die Hände auflege, in Sprachen bete, dann ist mein Adressat an erster Stelle Gott. Und wenn ich dann anfange, für sie zu beten, in meiner Sprache, dann adressiere ich sie, adressiere ich ihren Glauben, spreche prophetisch in ihre Situation hinein und baue ihren Glauben dadurch, weil es verständlich ist. Und der dritte Ort, wo ich in Sprachen beten kann, ist in der Gemeinde, im Gottesdienst, im Lobpreis. Wenn Menschen hier stehen und Gott mit ihren natürlichen Sprachen Gott anbeten, dann darf ich in Sprachen singen, ich darf in Sprachen beten, ich darf Gott in Sprachen erheben. Warum? Weil der Adressat meines Gebets an dieser Stelle Gott ist, der es verstehen kann. Wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und in jedem Gottesdienst eine halbe Stunde Sprachengebet von vorne passieren würde, dann würdet ihr nach 3 Wochen denken, Alter, ich verstehe hier nichts, das ist ja Bahnhof, der soll mal wieder anfangen zu predigen. Ich möchte gerne was verstehen, möchte gerne was mitnehmen. Und Paulus sagt, ein Gottesdienst muss verständlich sein für die Menschen, die da sind. Deswegen können wir von unserem Platz aus, wir können in Sprachen beten, wir können diese Gabe nutzen, aber in dem Moment, wo wir Menschen adressieren, muss es verständlich werden. Und jetzt passiert hier eine spannende Sache zwischen Sprachengebet und Prophetie. Denn manchmal schenkt Gott es, dass ein Sprachengebet, eine Zungenrede, die eigentlich in erster Linie an Gott adressiert ist, so verständlich wird, dass ein anderer Mensch sie verstehen kann. Entweder indem eine Auslegung geschieht und eine andere Person oder die Person selbst, die gesprochen hat, eine Auslegung durch den Heiligen Geist bekommt und dann das Wort ergreift und sagt, ey, ich habe verstanden, was hier gerade gebetet wurde, hier ist die Übersetzung. Da wandert das Sprachengebet ins Prophetische mit hinein und da passiert ein Übergang. Was auch passieren kann, ist, dass jemand in der Sprache betet, die irgendwo auf der Welt gesprochen wird und es ist gerade zufällig jemand da, der diese Sprache sprechen kann und er versteht es. Kurze Story aus unserem Standort in Braunschweig. Vor ein paar Monaten hat da ein junger Mann Jesus sein Leben gegeben. Vielleicht ist es auch schon ein Jahr her. Ich weiß nicht ganz genau, was die Zeitabstände da sind. Er hat sein Leben Jesus gegeben und hat so richtig angefangen, Sache mit Jesus zu machen. Hat ganz viel aus seinem Leben rausgeworfen, was da so drin war. Hatte einige okkulte Geschichten in seinem Leben, die er alle am Kreuz abgegeben hat und Freiheit finden durfte. Und dieser Mann hat einen persischen Background. Seine Muttersprache ist Persisch. Amen. Und dieser Mann hat schon mehrmals vom Sprachengebet gehört und er stellt sich so innerlich diese Frage, kann wirklich der Geist Gottes sowas wie das Sprachengebet hervorbringen? Denn er kannte aus seiner okkulten Vergangenheit, dass abgecreepte Personen auch irgendwie sowas Ähnliches hatten, dass sie wildes Zeug gebabbelt haben. Und er kommt zu einem Gottesdienst mit dieser Frage, ist das Sprachengebet wirklich von Gott oder ist es irgendwas, was Menschen nur so als Show machen oder was vielleicht der Teufel sogar inspiriert? Und er kommt mit dieser Frage zum Fokus. Fokus, das ist immer um 9.45 Uhr, wo wir gemeinsam für den Gottesdienst beten und schon auch danach ausstrecken, was Gott prophetisch in einem Gottesdienst tun will und was er sprechen will. Und er kommt mit dieser Frage zum Fokus. Es wird für den Gottesdienst gebetet, Jesus wird groß gemacht und die Person neben diesem Mann mit persischem Background, die fängt einfach an, in Sprachen zu beten. Es ist ein Satz, der die ganze Zeit kommt, den sie immer und immer wieder betet. Und dann ist der Fokus vorbei und dieser junge Mann stupst die Person neben sich an und sagt, ey, weißt du eigentlich gerade, was du gebetet hast? Du hast die ganze Zeit den gleichen Satz gesagt und zwar in meiner Muttersprache. Und die Person sagt, nee, keine Ahnung, ich kann deine Muttersprache nicht sprechen und ich kann es verifizieren, diese Person kann diese Sprache wirklich nicht sprechen. Und der Typ sagt, ey, das war Persisch und du hast die ganze Zeit immer wieder gebetet. Wir werden gemeinsam mit erhobenen Händen Gott anbeten. Wir werden gemeinsam mit erhobenen Händen Gott anbeten. Wir werden gemeinsam mit erhobenen Händen Gott anbeten. Und was bei diesem jungen Mann dann passiert ist, ist, dass er festgestellt hat, hey, wow, diese Sprachenrede, dieses Zungengebet, es ist ja wirklich was, was Gott schenken möchte, was er mir geben kann, damit ich ihn hochheben kann. Und Gott beantwortet seine Frage nicht nur theologisch, sondern indem er eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist hat. Das ist der Wahnsinn, oder? Das ist der Hammer. Jetzt lass mich eine Sache an der Stelle sagen. Ich habe diese Geschichten bisher sehr wenig erlebt und ich glaube in einem unserer Gottesdienste hier als Ecclesia Peine noch nie. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir uns danach ausstrecken dürfen, dass es passiert, oder? Nur weil wir bisher wenig erlebt haben, heißt es nicht, dass wir es nie erleben werden. Amen? Nur weil es bisher noch nicht geschehen ist, muss es nicht heißen, dass es nie geschehen wird. Und deswegen nehmen wir 1. Korinther 14, Vers 39 beim Wort die Aufforderung des Apostel Paulus, wo es heißt, bemüht euch also eifrig um das Weissagen, meine Brüder, und haltet niemanden davon ab, in Sprachen zu reden. Oh, das ist in einem Gottesdienst-Setting gemeint. Haltet niemanden davon ab, in Sprachen zu reden. Also hey, wenn du Jesus mit dem Zungengebet groß machen möchtest, während dem Worship in einer Gebetszeit, dann rede in Sprachen. Wir hindern dich nicht daran. Nur, es soll alles anständig und geordnet zugehen. Der Heilige Geist hat auch ein bisschen deutschen Geist in sich. Halleluja. Es soll geordnet und anständig zugehen. Der Heilige Geist will uns nicht überwältigen. Wir sind keine Marionetten, die an seinen Fäden irgendwie rumtanzen. Er will uns bevollmächtigen und wir können uns dafür entscheiden, diese Befähigung auszuleben oder nicht. Ich könnte mich jetzt dafür entscheiden, in Sprachen zu beten und es wäre da, weil der Geist Gottes mir diese Begabung geschenkt hat. Deswegen lasst uns danach ausstrecken, oder? Und das Wort Gottes ernst nehmen. Und jetzt machen wir einen zweiten Ausflug in die prophetische Rede und die halte ich super knapp. Erstens, weil die Zeit mir davonläuft. Aber das habe ich gerade vorhin schon beim Fokus den Leuten gesagt. Ich hab zu viel in meinem Herzen, was ich seit einigen Jahren schon spüre an Sehnsucht nach mehr des Wirken des Heiligen Geistes. Und ich habe die Befürchtung, dass das alles raus will und ich mein Skript sprenge. Deswegen, lass uns gemeinsam noch prophetische Rede entdecken, wo es ja gerade einen Übergang hingab vom Zungengebet. Was ist prophetisch reden? Prophetisch reden ist eine vom Heiligen Geist geschenkte Botschaft, die Menschen stärkt, ermutigt oder ihnen hilft, Gottes Sicht auf ihre Situation zu erkennen. Und oft geschieht es so, dass sie genau den Nagel auf den Kopf trifft. Prophetische Rede ist eine übernatürliche Eingebung, die Gott Menschen schenkt, damit andere Menschen ermutigt und getröstet werden, dass der Glaube einer anderen Person gebaut wird, weil es in die Situation hineinpasst, in der eine Person gerade drinsteckt oder drinstecken wird. Es kann sein, dass prophetische Rede eine mögliche Zukunft hervorsagt und sagt, das könnte eine mögliche Zukunft für dich sein, auf die du dich ausrichten darfst. Es kann sein, dass Jesus dich ermutigt in der Situation, in der du gerade feststeckst und den neuen Glauben, eine neue Hoffnung zusprichst. Es kann passieren, dass ein prophetisches Wort in dein Leben hineingesprochen wird und es führt dazu, dass du von Sünde überführt wirst, weil der Geist Gottes etwas aufdeckt in deinem Leben, das dich gefangen hält. Und so könnte ich es weitermachen. Prophetische Rede hat immer das Ziel, zu trösten, zu ermutigen, zu ermahnen und aufzubauen. Es ist immer das Ziel, dass jemand anderes ermutigt, getröstet und aufgebaut wird. Und Öli, unser Liedpastor, hat ein schönes Akronym gebaut zur Prophetie. Prophetie muss immer wie ein guter Tee sein, wie ein guter Tee aus der englischen Küche. T wie trösten, E wie ermutigen, ermahnen und A wie aufbauen. Also Prophetie mit EA am Ende ist das, wie wir Prophetie in unserer Kirche leben. Das ist der Prüfstein, an dem wir alles prüfen, was Prophetie angeht. Tröstet es, ermutigt es, baut es auf. Ich nehme dich in eine Story mit rein, die wir als Kirche vor 1,5, 2 Jahren erlebt haben. Ich habe eine Predigt geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, über was diese Predigt war. Und während der Predigtvorbereitung sagt mir der Geist Gottes, dass am Sonntag im Gottesdienst eine Person sein wird, die eine Abtreibung hinter sich hatte und die diese Abtreibung noch nicht zu Jesus gebracht hat und seitdem immer wieder Schuldgefühle ihre Gedankenwelt bestimmen und seitdem immer wieder die Anklage herrscht, dass sie eine Mörderin ist. Und ich bekomme dieses prophetische Wort, ich prüfe es für mich und merke beim Predigen, dass ich dieses Wort wirklich aussprechen soll. Und ich spreche das in den Raum hinein und ich meine, wir sind eine überschaubare Gruppe. Ich weiß ungefähr, wer vor mir sitzt. Und ich spreche das hinein und nach dem Gottesdienst kommt eine Frau auf mich zu und ich darf mit dem Mann noch zusammen ein Gespräch führen und sagt, ja, ey Lukas, du hast genau mich gemeint. Das prophetische Wort hat genau mich getroffen. Ich habe vor einigen Jahren abgetrieben. Meine Kinder hätten eigentlich ein weiteres Geschwisterkind bekommen, aber wir konnten uns das nicht vorstellen, ein weiteres Kind zu tragen. Und seitdem mache ich mir diese Vorwürfe und klage mich an. Und sie heult und heult und heult. Und ich darf ihr Vergebung zusprechen. Wir haben gemeinsames Übergabegebet gesprochen. Sie hat ihr Leben komplett in die Hände Jesu gelegt. Das ist, wie prophetische Rede funktionieren kann. Es trifft den Nagel auf den Kopf. Diese Person wurde von einer Sünde überführt und gleichzeitig ermutigt, in Freiheit hineinzukommen. Wie gehen wir damit um? 1. Thessalonicher 5, 19 bis 21. Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um, prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Drei kurze Gedanken. Erstens, wir suchen prophetische Rede. Wir sind keine Marionette. Der Geist Gottes wird niemals unsere Zunge mit der goldenen Zange bewegen und irgendwas wird aus unserem Mund rausplumpsen. Wir erleben prophetische Rede nur, wenn wir uns danach ausstrecken und wenn wir es suchen, wenn wir danach streben, darum eifern. Es braucht unsere Offenheit dafür, die wir dem Heiligen Geist signalisieren, wo wir ihm Freiraum geben, wo wir auch vor dem Thron Gottes mal stille sind, eine Stille aushalten und uns dann frei und offen dafür machen, dass er zu uns spricht. Zweitens, wir schätzen prophetische Rede. Und prophetische Rede hat eine ganz große Bandbreite. Es kann sein, dass Gott dir einen Gedanken schenkt, den du aussprechen darfst. Es kann sein, dass Gott dir eine Information über das Leben einer anderen Person zeigt, wo du die Person darauf ansprechen darfst und dann auf einmal die Türe dafür offen ist, dass Ermutigung und Hoffnung hineinkommt. Es kann sein, dass du akustisch die Stimme Gottes hörst und dadurch ein prophetisches Wort für die Gemeinde oder für einen Einzelnen bekommst. Es kann sein, dass du in der Nacht etwas träumst, wo Gott dir in der Nacht etwas zeigt, du am nächsten Tag aufwachst, dieser Traum absolut präsent ist und du weißt, das ist nicht der typische Nonsens, der sonst in meinen Träumen passiert. Prüfst es am Wort Gottes und merkst, es ist ein Wort, was ich weitergeben darf. Frag gerne mal Marie, was sie in diesem Bereich erlebt hat. Sie hat eine coole Geschichte mit dem Heiligen Geist, wo der Heilige Geist ihr einen Traum gegeben hat, der heute zu einer Story des Wunders wurde. Sprecht sie gerne darauf an. Es kann sein, dass du vor deinem inneren Auge ein Bild siehst, etwas, was Gott dir zeigt in deiner Vorstellung, was du aussprechen darfst. Wir schätzen prophetische Rede in seiner Bandbreite. Und dann ist aber das Dritte so wichtig, wir prüfen prophetische Rede. Prophetische Rede muss immer auf Jesus hinweisen. Letzte Woche habe ich gesagt, der Heilige Geist zieht uns in die Nähe von Jesus. Er bringt uns immer näher an sein Herz ran. Und wir prüfen prophetische Rede immer daran, entspricht es dem Wort Gottes, führt es die Person näher zu Jesus. Und dann, was wir auch immer machen, wenn wir eine Sache nicht verstehen, die vielleicht an uns herangetragen wurde prophetisch, dann legen wir das auf die Seite, schreiben es uns auf und gucken, ob es vielleicht in ein paar Jahren Sinn ergibt. Wenn ich etwas habe, etwas Prophetisches, und ich merke, es ist nicht klar, es ist nicht eindeutig, dann schaue ich, in welchem Setting bin ich unterwegs. Habe ich Christen, die mit prophetischer Rede umgehen können, dann spreche ich es aus und hoffe, dass es jemand prüfen und auslegen kann. Wenn ich in einem Setting wie einem Gottesdienst unterwegs bin, wo ich nicht weiß, wie reif jemand im Umgang mit Geistesgaben ist, dann halte ich eine unklare prophetische Rede erstmal für mich zurück und prüfe es so lange, bis Klarheit da ist. Also wir prüfen prophetische Rede. Wir suchen sie, wir schätzen sie und wir prüfen sie. So, ich will dir jetzt noch einmal ganz kurz, bevor wir in die Praxis gehen, wie wir es bekommen, zeigen, Sprachengebet und Prophetie, einmal in der Gegenüberstellung, weil die beiden ja, wie gesagt, was miteinander zu tun haben, haben wir gesagt. Ich habe da eine schöne Tabelle, zeig die gerne mal an. Okay, Sprachengebet, erbaut den Beter, Prophetie, erbaut die Gemeinde oder das Gegenüber, dem ich das prophetische Wort zuspreche. Sprachengebet, erbaut den Beter, Prophetie, erbaut die Gemeinde. Sprachengebet ist nur verständlich für Gott, hat auch gar nicht den Anspruch, dass andere Menschen das verstehen müssen. Prophetie soll verständlich für den Hörer sein. Das ist der Anspruch, den Prophetie hat. Prophetie muss verständlich für den Hörer sein. Und deswegen teilen wir hier vorne auch nicht wild eine Prophetie nach der nächsten, sondern prüfen alles, ob es klar und verständlich ist. Sprachengebet ist prüffrei, weil der Geist Gottes hat es eingegeben. Was will ich denn da prüfen? Ich verstehe es ja nicht. Und Prophetie muss geprüft werden. Und in der Mitte treffen sich Sprachengebet und Prophetie. Da, wo Sprachengebet eine Auslegung bekommt, da, wo Sprachengebet in einer Sprache stattfindet, die jemand hört, weil er diese Sprache schon kennt. Sprachengebet und Prophetie. Was will ich uns damit zeigen? Die Geistesgaben, die wir in 1. Korinther 12 finden, das sind nicht einzelne Schubladen, da gibt es fließende Übergänge. In einem prophetischen Wort kann ein Wort der Erkenntnis drin sein. In einem prophetischen Wort kann ein Wort der Weisheit enthalten sein. Ich kann in Sprachen mit jemandem beten und dann passiert die Gabe der Heilung und jemand wird geheilt. Das sind fließende Übergänge, aber was wir mitnehmen dürfen, ist nicht ein Schubladendenken über die Gaben, sondern ein Hunger nach den Gaben, oder? Ein Hunger nach den Gaben. Die Christen in Korinth haben sich ausgestreckt nach Sensation, nach Ekstase, nach irgendwie Show in ihren Gottesdiensten. Und der Heilige Geist inspiriert Paulus, diesen Brief zu schreiben und zeigt damit, wie gesund der Geist Gottes ist. Und er zeigt damit, geistgewirkte Gaben sind gezielt, sie dienen der Erbauung und nicht der Ekstase, sie dienen der Erbauung und nicht irgendwie einer geistlichen Show. Zweitens, geistgewirkte Gaben sind geordnet. Der Geist der Propheten ist dem Propheten untertan. Wir haben Kontrolle über das, wann wir in Sprachen beten. Wir machen uns verfügbar für prophetisches Reden. Wenn wir Gott ein Signal geben, hier bin ich, dann kann er dieses Signal nutzen, um durch uns zu sprechen. Und drittens, geistgewirkte Gaben sind gebraucht. Wenn wir uns die Apostelgeschichte anschauen, uns anschauen, wie Gemeinde in dem Neuen Testament gebaut wird, dann ist die treibende Kraft hinter jeder Erweckung, die treibende Kraft hinter jeder Bekehrung, die Kraft des Heiligen Geistes, der Dinge in Bewegung setzen möchte. Wenn wir uns wünschen, dass die Ecclesia Peine wächst, weil Menschen tiefer in das Verständnis über Jesus kommen und weil Menschen dazukommen, die Jesus als ihren Herrn und Retter annehmen, dann brauchen wir diese Geistesgaben. Und weißt du, was das Problem daran ist? Ich habe den Wunsch, dass diese Gemeinde wächst, aber ich kann nicht dafür sorgen, dass der Heilige Geist in dir wirkt. Ich kann es nicht produzieren, dass wir eine geistliche Gemeinde sind, wo eine Geistesgabe nach der nächsten wie ein Pilz aus der Erde schießt. Ich würde das richtig gerne. Ich hätte richtig gerne jeden Gottesdienst 8 prophetische Worte und dass 5 Leute geheilt werden. Und dass Worte der Weisheit und Worte der Erkenntnis drüben im Café ausgetauscht werden, in ganz normalen, randomly Alltagsgesprächen. Aber ich kann es nicht produzieren. Ich kann dich nur einladen, dass du einen Hunger danach entwickelst. Und dass du dich dafür entscheidest, dich dem Heiligen Geist zu öffnen und dich zur Verfügung zu stellen. Und dafür will ich dich gewinnen. Warum? Weil du ein Werkzeug des Heiligen Geistes bist, das er benutzen möchte, um den Glauben anderer Menschen zu bauen. Wie machen wir uns bereit? Wie öffnen wir uns? Erstens, wir kommunizieren es Gott und sagen, Gott, schenk mir mehr von deinem Heiligen Geist. Ich weiß, er lebt jetzt schon in mir, aber ich brauche mehr. Zweitens, räum Sünde aus deinem Leben. Wenn du weißt, da gibt es Dinge in deinem Herzen, die dem Geist Gottes widersprechen, weil du in einem Lebensstil unterwegs bist, das dem Willen Gottes entgegensteht, dann bring diese Dinge zum Kreuz. Tu Buße darüber, bitte um Vergebung. Er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Er vergibt dir deine Schuld und deine Sünde. Und du machst damit Platz und Freiraum in deinem Leben und sorgst damit gleichzeitig, dass du ein gutes Werkzeug sein kannst. Und dann viertens, wenn du was bekommen hast, dann nutze es. Und weißt du, was ich dir sagen kann? Hey, Übung macht den Meister. Es kann sein, dass wir gleich mit dir beten, die Hände auflegen und du merkst in dir, boah, irgendwie will da was aus meinem Mund raus. Irgendwie nehme ich innerlich in mir Worte wahr, die ich aussprechen soll. Aber du hast noch nie in Sprachen gebetet. Dann braucht es einen Mut, das zu üben und das zu tun. Und das auszusprechen, was du in deinem Geist spürst und das einfach mal zu tun. Und beim ersten Mal wird es vielleicht noch richtig Überwindung kosten. Und beim zweiten Mal wird es dich vielleicht auch noch ein bisschen Überwindung kosten. Und beim dritten Mal wird es dich vielleicht auch noch ein bisschen Überwindung kosten. Aber je öfter du es praktizierst, desto geübter wirst du darin. Genauso beim prophetischen Reden. Hey, vielleicht stehst du gleich hier im Lobpreis und du sagst, Gott, hey, benutze mich prophetisch, benutze mich, um weiß zu sagen. Und dann bekommst du einen Gedanken Gottes eingegeben und du bist dir aber unglaublich unsicher, ist das gerade von Gott oder ist es von mir? Dann kannst du zu einer Person gehen, wo du weißt, boah, ey, die ist schon lange mit Jesus unterwegs, die hat auch schon im Bereich der Prophetie gedient. Dann kannst du hingehen und sagen, ey, guck mal, den Gedanken hatte ich gerade, können wir das zusammen prüfen? Kannst du mir sagen, ob das ein Gedanke Gottes ist oder eher meiner? Und dann prüft ihr das zusammen. Und je öfter du das tust, desto mehr bekommst du eine Sensibilität für die Stimme Gottes. Je öfter du die Stimme Gottes gehört und richtig eingeordnet hast, desto besser kannst du wahrnehmen, was seine Gedanken und was deine Gedanken sind. Also hey, wenn du heute, jetzt im Lobpreis gleich, jetzt wenn wir miteinander beten und Hände auflegen in der Erwartung, dass du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist und Geistesgaben in deinem Leben präsent sind, wenn du da etwas in dir spürst, dann gib dieser Sache Raum und fang an, Dinge auszusprechen, fang an, Dinge wahrzunehmen und schätze es nicht gering, sondern horche hin, ob es nicht vielleicht der Geist Gottes ist, der gerade etwas in dir tut. Komm, ich bete noch und vielleicht stehst du einfach an der Stelle auf und das Lobpreisteam kann gerne dazukommen. Heiliger Geist, du bist uns absolut willkommen hier. Wir machen dir Freiraum und wissen gleichzeitig, dass wir auf dich angewiesen sind. Wir wissen, dass es nicht auf unsere Geistlichkeit, nicht auf unseren perfekten Lebensstil ankommt, ob du uns gebrauchen kannst, sondern es hängt daran, ob wir uns verfügbar für dich machen. Und Jesus, das tun wir an diesem Sonntagmorgen. Wir machen uns verfügbar für dich und haben Erwartung, dass du uns begabst, haben Erwartung, dass du zu uns und dass du durch uns sprichst. Ich möchte gerne noch einen Eindruck weitergeben, den ich während der Lobpreiszeit gerade vorhin hatte. Ich hatte den Eindruck, dass heute hier eine Person ist, die in Glücksspiel gefangen ist, die regelmäßig einiges an Geld in Glücksspiel investiert, mit der Hoffnung, dass dadurch finanzieller Segen in dein Leben hineinkommt. Und Gott möchte dir heute sagen, ich will dein Versorger sein. Ich will derjenige sein, der deinen finanziellen Mangel auslöscht und der dir begegnet, der dich versorgt und der dich gleichzeitig von dieser Sucht befreien möchte, in der du gefangen bist. Du glaubst, es ist keine Sucht, du bist der Meinung, du hast Kontrolle darüber. Doch tatsächlich hält diese Sucht des Spielens dich so im Griff, dass du gar nicht anders kannst, als immer und immer und immer wieder zu zocken. Und Jesus, ich bete darum, dass die Person, die das heute Morgen betrifft, Herr, dass sie Freiheit findet bei dir. Jesus, ich bete darum, dass sie diese Sucht vor dein Kreuz legen kann an diesem Morgen. Und erlebt, Gott, dass du Sucht beendest, diese geistliche Bindung durchtrennst, Herr, und gleichzeitig finanzielle Versorgung schenkst. Amen.
Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Bis dahin, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.